Hallo und herzlich willkommen zum 12 Minutes Foodcast. Mein Name ist Sascha und ich bin einer von zwei Gastgebern hier. Zu mir passen die Begriffe Food Lover, Nature Friend, Hotel, Gastro, Holiday Fan, Apps und Software, Digital Marketing und Booking Engines.
Ich bin Jan, hallo, und ich bin der zweite Gastgeber. Zu mir passen die Begriffe Kochen, Essen, Trinken, Gastrokonzepte, Food Trend Scout. Selbstständig mit zwei Restaurants bin ich auch noch. Und wer mehr wissen will, unter www.beyond-gastronomy.com.
Kurz und knackig geht's in 2x12 Minuten auf den Garpunkt für Interessierte, Genießer und Gastgeber.
Dabei reden wir locker und unverblümt. Eat, drink, repeat.
Ja, herzlich willkommen. Heute eine ganz spezielle Folge Juicy Juices. Einmal um die Welt nach Kolumbien und zurück. So kann man das beschreiben. Ja, wir haben heute Konstantin Jessen dabei. Der wird gleich noch ein kleines Intro geben. Und natürlich Jan ist dabei. Ja, Jan, was hast du uns zu dieser Folge mitgebracht?
Hi, grüß euch beide. Wir sind ja so ein bisschen in der Vorweihnachtszeit und da denkt man immer an zu Hause, an mit Familie sitzen und dann irgendwie auch an die Kindheit. Und ich habe hier vor mir liegen Vollkorn-Nussstängli aus der Schweiz, die ein Freund mitgebracht hat, der mich gerade besucht. Das ist absolutes Kindheitsgefühl. Die gab es bei uns immer irgendwie zu Hause im Nassschrank. Kleine wunderbare Süßigkeiten.
Kenne ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt.
Ja, keine Chance. Ist wirklich super, super Schweizer, lokaler Markt. Und dadurch, dass ich in Konstanz an der Grenze groß geworden bin, hatten wir die. Die gibt es auch nirgends. Also das ist wirklich ganz nischig. Aber geil. Also 40% fast Haselnuss, Vollkornmehl, richtig gut.
Okay, okay. Also die Schweizer haben ja auch in den Bergen immer so geile Power-Snacks. Ne? Mhm. Wer hat es erfunden und so? Das klingt spannend. Gibt es das hier nur oder ist das tatsächlich so ein lokales Ding, weil es nur so eine kleine Firma ist, die das da herstellt? Oder ist das wie so ein Manna oder wie Ovo Maltine schon quasi auch hier überall zu?
Nee, kriegst du nicht. Also keine Chance, das zu finden. Das bleibt in der Schweiz. Das gibt es da unten. Das kennen die Konstanzer, wenn sie über die Grenze fahren zum Migros und zum Coop. Da gibt es das, aber du kriegst das auch in Deutschland nicht. Also ich habe das nirgends gesehen. Das ist wirklich und vor allen Dingen halt für mich einfach, wenn ich da reinbeiße, erinnere ich mich einfach irgendwie, wie ich zu Hause sitze und diese Dinger irgendwie mich reinfutter. Und ich glaube, jeder hat sowas. Also jeder hat so ein Essen, was er verbindet mit seiner Region, wo er aufgewachsen ist, wo er herkommt, was man nirgends anders findet, wo man sich immer mal wieder freut, wenn man dem über den Weg läuft. Also richtig geil.
Und das isst du jetzt so ganz ungeniert vor uns hin, ja? Und
ohne euch, einfach nebenher Lecker. Wieder ein bisschen so Genussradio mit Crunch. Mache ich.
Aber heute kann ich endlich mal kontern. Ja? Ich werde ganz genüsslich, weil der Konsti, man darf ja auch in der Zeit die zwei Haushalte sehen. Das heißt, ich habe ihn hier in Hamburg tatsächlich besucht und darf jetzt einen Schluck von einem geilen Juice hier nehmen, Lulo Panela. Moin, Konsti.
Moin, moin in die Runde.
Hi, hi, grüß dich. Lulo Panela klingt so wie Lulapalooza. Ist das ein Festival?
Ja, ist so ähnlich. Ist nur noch besser und schmeckt ein bisschen besser. Und riecht, glaube ich, auch ein bisschen besser als so ein Festival.
Das muss Sascha gleich erzählen.
Das ist, also ist abgefahren. Sowas, das kennt man hier nicht, glaube ich. Ja, sehr abgefahren. Konsti, warum kennt man diesen Geschmack hier bei, also erstmal, wer bist du? Warum treffen wir uns hier in Hamburg? Und warum kennt man diesen Geschmack nicht? Das ist die Frage, die wir heute hier stellen.
Das sind sehr, sehr gute Fragen. Die erste weiß ich auf jeden Fall zu beantworten. Also ich bin Konstantin Jessen. Ich bin dieses Jahr 30 geworden. Ein großer Schritt. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für mich, würde ich mal sagen. Und ich habe eine Getränkefirma in Kolumbien, in Medellin, gegründet, vor vielen Jahren. Vor 6 Jahren haben wir damit angefangen. Und ich bin derzeit wieder temporär, mehr oder weniger, momentan eher mehr, in Deutschland und in Hamburg bezüglich unseres Marktstarts in Europa. Und warum konsumiert man denn hier die Lulo nicht? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die wir uns auch gestellt haben. Wie mit sehr, sehr vielen anderen Früchten und exotischen Sachen auch. Also in der Zeit, in der wir in Südamerika gelebt haben, haben wir unendlich viele, wirklich unendlich viele Früchte und leckere Sachen entdeckt und gesehen, die es einfach in Europa nicht gibt und von denen man noch nie gehört hat. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir das wohl mal machen.
Ja. Also mega gut, also sehr, sehr geiler Geschmack. Das ist wirklich, ist ganz neu, ne? Das ist die neue Sorte irgendwie. Wir kennen uns ja schon das eine oder andere Jahr, aber die Sorte habe ich tatsächlich, kannte ich noch nicht, die Farbe nicht und den Geschmack nicht.
Wie würdest du es beschreiben, ja. Den Geschmack?
Oh, das hat mich beim ersten Schluck auch schon Konsti gefragt. Das ist, also es ist sehr frisch, es ist sehr lecker, sehr natürlich. Ja, wie so ein geiler, frischer, natürlicher Energy-Drink so.
Aber in welche Richtung geht's? Sag mal, also so grob, süß-sauer, bitter oder wie würdest du es beschreiben auch?
Also das ist, es hat eine leichte Süße, aber nicht wie eine Zuckerlimo, sondern wie ein schöner, wie ein geiler, ein bisschen herberer Apfel und mit so einem leichten, geilen Limetten, ein bisschen so Limette noch drin. Ja, total cool. Also ja, vielen Dank, dass ich das kosten darf.
Coole Nummer. Eine Fachfrage aus dem Publikum. Hm. Wie heißt die, wie würde der deutsche Name dieser Frucht lauten, wenn es den gibt, weiß ich ja nicht. Und beschreib die mal, Konsti. Also was muss man sich da als Frucht drunter vorstellen?
Die deutsche Name, das mussten wir auch erstmal suchen, tatsächlich. Und das ist nicht leicht, denn diese Frucht wächst in nur 3 oder 4 Ländern auf der ganzen Welt. Die sind alle in Lateinamerika. Das heißt, das ist keine sehr, sehr bekannte Frucht. Das heißt, sie wird auch nicht viel importiert und deswegen war es auch nicht ganz leicht herauszufinden, wie dieser Name in Europa ist. In Deutschland ist tatsächlich der Name Lulo, L-U-L-O. Wie würde ich sie beschreiben? Es ist, ich glaube, sie kommt von, es ist, also offiziell nennt sich das ein Nachtschattengewächs. Also es sind so kleinere Pflanzen, keine großen Bäume. Da wächst das dran. Es ist von außen eine Frucht, die orange ist, aber ihr Fruchtfleisch ist tatsächlich grün. Deswegen ist der Saft von uns auch leicht grünlich. Und die hat so Kerne drin, so kleine Kerne. Und wenn man sie aufschneidet, sieht sie ähnlich aus wie eine Tomate. Denn sie kommt auch von der gleichen Kategorie von Früchten wie die Baumtomate. Eine sehr saure, sehr leckere Frucht, die auch in Lateinamerika wächst.
Wow, klingt auch irgendwie für mich als Koch auch wie eine richtig coole Spielwiese. Also wirklich, wo man echt viel mitmachen kann. Genau. Geil. Danke. 100%.
Was ja auch ganz spannend ist, also wir haben es ja schon mal angedeutet, es wird das jetzt demnächst auch mal irgendwie hier geben, aber was ja viel interessanter ist, da haben wir im Vorgespräch schon mal so ein bisschen drüber uns unterhalten, aber wie kommt man, ich sag mal, du bist ja nun auch ein Hamburger Jung, wie kommt man auf die Idee, eine geile, ist es eine Bio-Saft-Manufaktur? Seid ihr noch Manufaktur oder wie? Also wie kommt man darauf, Bio-Saft und dann in Kolumbien Laden zu machen? Das ist ein Laden, Saftladen, ja. Das reicht. Ein Saftladen. Was seid ihr denn für ein geiler Saftladen?
Bio-Saftladen sind wir. Ja, das ist natürlich alles nicht mit einem Wort oder einem Satz zu beantworten. So eine Frage, wie ist es zur Hölle dazu gekommen? Das fragt man sich selbst ab und zu und das wird man natürlich sehr, sehr oft gefragt, gerade weil man als sogenannter Gringo oder eher hellhäutiger Mensch in Lateinamerika natürlich sehr, sehr raussticht. Das heißt, es ist die Frage, die einem wirklich tagtäglich gestellt wird. Was macht ihr hier und wie seid ihr hierher gekommen und was wollt ihr hier und warum macht ihr hier Säfte? Kurz beantwortet ist es so, dass ich die Firma mit meinem großen Bruder habe, Henrik Jessen. Und der ist zuerst nach Kolumbien gegangen, weil er einen Masterstudiengang in der Freien Universität Berlin gehabt hat, der sich Lateinamerika-Studien nennt, mit dem Fokus auf die Wirtschaft. Und im Zuge seines Masters ist er nach Lateinamerika gegangen und wollte das auch gerne, um ein Auslandssemester zu machen. Ihm wurde geraten vorher, dass er das unbedingt mal in Kolumbien machen sollte, was er vorher noch nie bereist hatte. Und auf die Empfehlung hin hat er sich dann in Medellin, in der zweitgrößten Stadt Kolumbiens, in einer Universität eingeschrieben für ein Semester in der Universidad de Antioquia in Medellin und wollte da eigentlich nur ein Auslandssemester machen, dann wiederkommen, seinen Master beenden und dann irgendwie schauen, was er so macht. Ich habe ihn dann während seines Master, also seines Auslandssemesters in Medellin besucht und als ich ankam, hatte er schon eine Idee, eventuell ein kleines Getränkeprojekt in Kolumbien anzugehen. Und ich konnte aber gar kein Wort Spanisch und habe dann erstmal gesagt, nee, ich will erstmal Spanisch lernen, mich ja ein bisschen zurechtfinden. Und nach 3 Monaten ungefähr konnte ich dann sogar schon ganz gut Spanisch. Und dann haben wir uns tatsächlich dazu hinreißen lassen, einen Businessplan zu schreiben und nach Geldern zu suchen, um überhaupt diese Business-Idee umsetzen zu können.
Okay. Ich habe gedacht, in Kolumbien braucht es keinen deutschen Businessplan. Ich habe gedacht, ihr habt einfach 3 Saftpressen genommen und einfach mal ein bisschen Saft gemacht und den auf dem Markt da.
Klar, das ist ja natürlich auch richtig. Aber egal, wo auf der Welt du eine Firma gründen willst und Visas ziehen willst und irgendwelche Flaschen einkaufen musst und Deckel einkaufen musst, brauchst du als erstes auch ein bisschen Geld. Also natürlich haben wir nach der Idee uns erstmal in die Küche gestellt und einfach mal ein bisschen rumgepanscht mit Lulus und mit Limetten und mit Mangos und mit allem und haben mal geguckt, was man so machen kann. Und im Zuge dessen ist dann auch das erste Rezept entstanden natürlich. Aber damit ist es ja nicht getan. Und blauäugig, wie wir waren, haben wir es dann natürlich trotzdem gemacht. Aber der zweite Schritt war, wir mussten einen Businessplan ausarbeiten, um mit diesem Businessplan an Gelder zu kommen, um mit diesen Geldern, weil wir waren beides 2 arme Studenten, mit diesen Geldern tatsächlich überhaupt eine Firma zu gründen, uns Visa zu ziehen in Kolumbien und Lager anzumieten und dann ein bisschen Mangos einzukaufen, etc. etc.
Das klingt ja schon relativ mutig, muss ich ja ganz ehrlich sagen, irgendwie, weil ich habe irgendwie in Deutschland schon ein paar Mal gegründet und ich finde das irgendwie durchaus auch hier schon eine gewisse Art von Herausforderung und sich dann zu überlegen, man macht das in einem kompletten fremden Land, wo man gerade nochmal die Sprache lernt. Also kannst du das irgendwie aus deiner jetzigen aus deinem Erfahrungsschatz, aus deiner Sichtweise vergleichen mit irgendwo Geschäftsaufbau in Deutschland? Also hast du irgendwie Vergleichswerte oder eher irgendwie nicht?
Also ich persönlich nicht, denn ich habe einen Bachelor gemacht und bin nach dem Bachelor, einen Tag nachdem ich meinen Bachelor abgeschlossen habe, bin ich nach Kolumbien gereist, um meinen Bruder zu besuchen und wollte eigentlich erstmal ein bisschen rumreisen, ein bisschen runterkommen und bin dann da in die nächste Sache gerasselt und hatte auf einmal eine Firma an der Hand. Und damit lebe ich heute bis heute. Das heißt, ich habe nie was anderes gemacht, auch nicht als Angestellter und habe auch hier in Deutschland keine Firma gegründet oder geführt. Mein Bruder hat in Deutschland viele Events gemacht und immer so selbstständig mal hier und da mal so kleinere Sachen gemacht und kannte das daher schon ein bisschen. Aber eine Firma richtig gegründet hat er hier auch nicht. Das heißt, ich glaube, wir haben beide und auch einige weitere, die damit dranhingen. Wir hatten auch noch einen dritten Gründer am Anfang. Wir haben alle da ein bisschen drauf gesetzt auch. Und ich glaube, es hat uns geholfen, dass wir ein bisschen blauäugig und ein bisschen naiv waren und uns das alles ein bisschen schneller und leichter vorgestellt haben. Und wir dachten, das ist nicht so schlimm. Das andere ist, dass wir in Kolumbien vor Ort wirklich einfach eine riesen Business-Opportunity gesehen haben. Denn es war jetzt nicht so, dass irgendwie, so wie sich das ein vieler Deutscher eventuell vorstellt, dass da drüben komplettes Nirvana ist und irgendwie Wilder Westen und wir da irgendwie als Deutsche irgendwie uns so ein Projekt aufgebaut haben, sondern das kam wirklich von der Nachfrageseite. Wir sind in Medellin, haben wir gelebt dauerhaft dann und haben einfach gesehen, wie dieses Land und diese Stadt dauerhaft in Entwicklung und im Aufschwung ist, wie an jeder zweiten Ecke so ein Bioladen entsteht und Vegetarian Restaurants und jede zweite Woche sieht man neue Hostels, neue Hotels und man hat einfach das Wachstum live miterlebt, wo wir dann gesagt haben, hey, das ist ein Wachstumsmarkt, hier machen immer mehr Bioläden auf und es gibt da einfach richtig geile, große Gastroketten, die geiles Vegetarian Food machen und also auch nicht nur ein paar, sondern das sind 50 oder 100 pro Stadt, wo wir gesagt haben, wenn wir es nicht machen, dann wird hier bald jemand anderes einen alternativen, gesunden, nachhaltigen Drink auf den Markt bringen. Das heißt, es kam schon von der Nachfrageseite, wo wir gesagt haben, wir sehen das jetzt als gute Business Opportunity und nicht, dass wir da irgendwas in den Markt reindrücken wollen.
Ja, ja. Ich glaube, diese Blauäugigkeit und dieses einfach mal machen hilft, glaube ich, jedem Gründer. Und das sollte auch jeder haben, weil umso mehr du darüber nachdenkst und umso eher wirst du dann auch sagen, oha, das ist mir dann doch ein bisschen viel Aufwand hier und da und Bürokratie. Ich glaube, die Blauäugigkeit ist das, was zum Anfang gerade trägt. Ja, und mittlerweile habt ihr, kann man das so sagen, habt ihr den ersten richtigen Bio-Drink nach Kolumbien gebracht?
Ja. 100%. Wir haben das erste biozertifizierte Getränk Kolumbiens auf den Markt gebracht. Und nach uns ist dann ein weiteres Getränk auch rausgekommen, ungefähr anderthalb Jahre später. Die sind aber mittlerweile wieder vom Markt und gehen jetzt nur auf Export.
Okay, du hast jetzt ja irgendwie Sascha schon eine Flasche mitgebracht. Es gibt Container irgendwo, die in Spanien landen, die nach Deutschland kommen. Das heißt, ihr kommt jetzt auch irgendwie in den europäischen Markt mit rein. Bedeutet das, dass ihr festgestellt habt, okay, wir sind im kolumbianischen Markt schon verankert und Lateinamerika funktioniert Vertrieb schon und deswegen versuchen wir jetzt irgendwie mit dem grundsätzlich ja tollen Produkt, was von Europäern wahrscheinlich dankbar angenommen werden dürfte, nach Europa zu kommen? Oder gibt es einen anderen Grund, warum jetzt der Marsch über den Atlantik kommt?
Richtig. Also wir sind so 2-3 Jahre in Kolumbien auf dem Markt gewesen und sind dort gut gewachsen, dort auch in verschiedene Supermärkte reingekommen und haben da so unseren Weg aufgemacht und haben wir letztes Jahr tatsächlich Anfragen bekommen von einem deutschen Unternehmen, von einem deutschen Großhandelsunternehmen und auch von einem spanischen Getränke-Großhandel. Und da waren dann so verschiedene Themen offen und deswegen bin ich dann als Vertriebsleiter mal nach Deutschland oder nach Europa gekommen, um mich mit diesen verschiedenen Optionen mal zu beschäftigen, mal zu gucken, wie diese Märkte so funktionieren, ob das eine Business Opportunity für uns sein kann, auch mit diesen verschiedenen Unternehmen zu verhandeln und zu schauen, ob man wirklich einen Marktstart planen will. Und das hat sich alles sehr, sehr gut entwickelt und deswegen haben wir uns dann nach Überlegen dazu entschieden, diesen Weg zu gehen, um auch als Unternehmen aufs nächste Level zu kommen.
Ich habe gedacht, es kann ja auch sein, dass neben dem ja wahrscheinlich recht warmen Klima in Kolumbien, wahrscheinlich hast du auch einfach das wunderbare Hamburger Wetter ein bisschen vermisst.
Richtig. Ja, ich wollte mich mal wieder abkühlen. Das ist so ein bisschen wie, wenn man in den Pool springt, einfach mal wieder nach Hamburg kommen.
Ja, aber Kinders, wir hatten einen schönen Sommer, ne? Also das ist alles gut. Was mich aber auf eine andere Weise beeindruckt, ist, das läuft gerade irgendwie so ganz einfach so nebenher so in 2-3 Sätzen ab, aber eigentlich zeigt das gerade diese Vernetzung mittlerweile wieder, wie intensiv die geworden ist. Das bedeutet, du produzierst irgendwo ein Produkt und gibst es irgendwo anders in den Markt rein. Also Dinge, die einfach jahrzehntelang irgendwie nicht machbar waren, sind heutzutage eine Geschichte von irgendwie 2-5 Jahren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Exotik der Produkte und alleine die Vielfalt an Früchten, die ihr verwendet und die vor Ort einfach da ist und die man hier gar nicht kennt, dazu führen wird, einfach diesen Markt zu bereichern. Und andersrum funktioniert es ja auch. Also wenn ich irgendwie in Reisen unterwegs bin, dann finde ich auch schon wieder, gerade, weiß ich nicht, Südamerika, Asien, genau das andere Spiel auch, nämlich irgendwie europäische Produkte, europäische Geschmäcker. Also das ist so eine, diese Vernetzung dieser Welt ist so intensiv schnell geworden, dass es echt verrückt. Also das zeigt mir das Beispiel jetzt auch gerade nochmal.
Ja, 100% würde ich auch so unterschreiben. Gerade in diesen verrückten Zeiten, in denen wir das hier aufnehmen, mit dieser ganzen Corona-Pandemie, hat man ja auch viele Sachen davon am eigenen Leib gespürt, wie so ein Virus einfach mal innerhalb von 24 Stunden einmal um die gesamte Welt reist und hat ja auch sehr, sehr viele Sachen entschleunigt und Reisen auch nicht mehr möglich gemacht. Auch ich konnte jetzt 4-5 Monate einfach nicht nach Kolumbien reisen. Mir wurden mehrfach Flüge gecancelt, obwohl ich mal wieder gerne meine Freundin und meinen Bruder drücken wollte. Das heißt, in diesen Zeiten hat man ja über viele solche Sachen nachgedacht und ich fand es auch, habe darüber viel nachgedacht, wie krass globalisiert und wie leicht es ist, Sachen von A nach B zu schicken und auch wie viel man reist und wie oft man reist.
Ja, es ist auch gerade am Getränkemarkt, also ist ja die Bewegung recht groß. Also wir hatten ja auch, das ist jetzt, glaube ich, nicht ganz einen Monat her, haben wir ja auch ein neues Unicorn hier am Getränke, in der deutschen Szene bekommen. Und zwar hat ja Dr. Oetker, hat ja Flaschenpost für über 1 Milliarde gekauft, weil auch Dr. Oetker festgestellt hat, dass dieses klassische, ich schmeiß einfach Millionen mit einer neuen Getränkemarke auf den Markt, das funktioniert, ist nicht mehr das, was du brauchst. Also du, ne, den wirklichen Kontakt zum Customer und den First-Kontakt, der Getränkemarkt, das ist sehr entscheidend und da braucht es halt auch mal ein bisschen was Cooleres, ein bisschen was Ausgefallenes. Und da ist natürlich Lulu und Panela, ich muss hier nochmal ablesen, ist natürlich ganz was Besonderes. Ja? Also.
Richtig, ja, 100%. Man muss halt rausstechen, man muss verschiedene neue Sachen gehen. Und auch nur unter dieser Prämisse haben wir uns überhaupt an diesen, für diesen Gedanken geöffnet, irgendwie zu exportieren und unser Produkt in andere Regionen zu launchen. Wenn das jetzt eine Apfelschorle gewesen wäre, die wir in Kolumbien auf den Markt gebracht hätten, dann hätte man das, dann wäre, hätte sich diese Idee natürlich in Luft aufgelöst. Man braucht keine Apfelschorle irgendwie um die halbe Welt fahren, wenn, wenn der Markt davon voll ist, sondern unsere Getränke sind so anders und so speziell, und aus dem Grund sehen wir auch einen deutlichen Mehrwert und ein Differential einfach im Markt.
Dann fällt mir gerade noch auf, wir haben ja gerade noch das Thema viel Reisen angesprochen, und ich weiß ja aus einigen Gesprächen mit dir, dass ja, ich lese ja auch noch, hier steht Kompensation CO2. Wie habt ihr das gelöst? Also ich weiß, du hast ja, ihr habt ja extra Bio-Drink und euch ganz bewusst für eine sehr nachhaltige Produktion und so weiter entschieden. Und wie löst ihr das?
Ja, das war wirklich ein großes Fragezeichen für uns, weil wir uns als Nachhaltigkeitspioniere und auch als Leuchtturmprojekt in Kolumbien sehen. Also wir haben in Kolumbien tatsächlich ein eigenes Pfandsystem auf die Beine gebracht. Das heißt, man kann in Kolumbien einfach unsere Flaschen zurückgeben in Bioläden, in Restaurants, und es wird einem Pfand ausgezahlt. Das haben wir uns alles selbst ausgedacht und einfach selbst durchgezogen, um die Messlatte hochzulegen und Leuten zu zeigen, wie man es eigentlich richtig machen sollte. Natürlich gibt es in Kolumbien kein allgemeines Pfandsystem, deswegen ist es dort so innovativ. Unter dieser Historie kam dann das Thema Export auf und hat dann auch gesagt, ey, wenn wir nach Europa gehen, kann das sein, dass wir irgendwie stark wachsen und auch in Europa relativ große Mengen verkaufen. Sollten wir dann eventuell lieber in Europa produzieren? Und das war ein großer Streitpunkt und auch hat lange, lange Diskussionen gebraucht. Wir haben auch mit vielen Beratern geredet, aber wir haben uns dafür entschieden, dass wir aktiv die Produktion weiterhin in Kolumbien lassen werden, dauerhaft, aus dem Grund, dass wir nur so weiterhin großen nachhaltigen Impact in Kolumbien haben können. Wenn wir jetzt anfangen, unsere Flaschen, unsere Deckel, unsere Etiketten, alles weitere outzusourcen und in Europa einzukaufen, dann sind wir nicht mehr anders als fast jedes andere Getränkeunternehmen in Europa auch, die wirklich einfach nur sich schöne, tolle Zutaten einkaufen, importieren, alles regional vor Ort produzieren und auch alle weiteren Materialien vor Ort kaufen. Der Social Impact, der ist einfach ein ganz anderer, wenn die gesamte Herstellung, die gesamte Veredelung eines Produktes im Ursprung stattfindet. Das führt zu viel mehr Wirtschaftskraft und Arbeitsplätzen, die dadurch geschaffen werden. Also an unserer Zuliefererstruktur sind über 2000 Menschen involviert. Die würden zu 90% wegfallen, wenn wir die Produktion aus Kolumbien abziehen würden. Und wir wollen somit wiederum Leuchtturm sein im Nachhaltigkeitsbereich und auch andere Unternehmen dazu motivieren, darüber nachzudenken, welche ihrer Materialien und Teile eventuell auch schon im Ursprung unter Einhaltung von Menschenrechten und Fair Trade natürlich schon vor Ort veredelt werden können, um dort vor Ort aus diesen Ländern, die so lange ausgebeutet wurden, für Wirtschaftskraft und Wirtschaftswachstum zu sorgen.
Ja, das erinnert mich so ein bisschen wirklich auch an, weil du gerade Fair Trade sagtest, an die Kaffeegeschichte. Ne? Also die hat natürlich eine andere Historie und ist natürlich eine wesentlich größere Marktmacht. Irgendwo Kaffee ja irgendwie das drittmeist gehandelte Produkt auf dem Planeten. Aber auch da passiert jetzt gerade Folgendes, genau das, was du gerade beschrieben hast, dass man wirklich anfängt, nicht nur über Fair Trade zu reden, sondern wirklich alle Produktionsschritte im Ursprungsland zu belassen, weil letztendlich den maximalen Nutzen auch den Leuten bringt, die natürlich auch irgendwie das Produkt herstellen. Also weil es ist ja ein regionales Produkt oder nationales Produkt, und deswegen muss diese Wertschöpfung auch da passieren. Und das Weitere, was ich gerade raushöre, ist, und das finde ich schon auch irgendwie interessant, dass das für euch scheinbar so von Anfang an selbstverständlich ist. Und das zeigt ja nur, wie junge Menschen, also du bist irgendwie knapp irgendwie 12 Jahre jünger als ich bin jetzt auch noch nicht alt, aber noch mehr irgendwie mit diesem ganzen Thema Haltung, Einstellung, Werte umgehen im Business-Kontext, weil jedes zweite Wort oder jede zweite Beschreibung, die du zu eurem Produkt gibst, ist jetzt nicht unbedingt wirtschaftlich getrieben, sondern erstmal, was habe ich für einen Impact, was habe ich für einen Einfluss, was habe ich für eine Möglichkeit, was kann ich hinsichtlich Erziehung machen, letztendlich auch Themenleuchtturm vor Ort irgendwie darzustellen. Also das finde ich hoch beeindruckend für junge Unternehmer. Ich sehe das viel mittlerweile und ich freue mich darüber. Aber das ist, glaube ich, genau der richtige Weg. Und der wird euch auch den Erfolg, glaube ich, dann in Europa bringen.
Das hoffen wir. Vielen Dank dafür. Ich würde es so beschreiben, dass es Prioritäten sind. Und ich glaube, die Prioritäten kommen bei solchen Social Startups einfach ganz klar hervor. Es ist einfach, dass die Wirtschaftlichkeit, sie muss gegeben sein, natürlich. Aber sie muss nicht immer überall an allererster Stelle stehen, sondern sie muss irgendwie relativ weit oben sein. Aber bei vielen Social Startups ist es einfach, dass die Entscheidung erst einmal nach Nachhaltigkeit und sozialen Standards geht und danach geguckt werden muss unter Einhaltung dieser Standards. Wie können wir dann noch wirtschaftlich sein oder werden? Und das ist einfach die Priorität, die diese ganzen großen Konzerne halt nicht haben, sondern sie stellen einfach Wirtschaftlichkeit immer an eins und gucken dann irgendwann, gerade wenn sie müssen, wie sie dann eventuell auch mal ein paar soziale und nachhaltige Sachen einhalten könnten, notfalls.
Ja, und das ist ja genau das, was du beschrieben hast, was den Ländern in der Wertschöpfungskette natürlich fehlt. Ne? Weil, also wir reden ja dann über, ich sag mal, was halte ich hier in der Hand? Ich halte ja also eine Glasflasche Deckel in der Hand. Dann gab es hier ein Branding, also es wird irgendeine Art von Marketing gegeben haben. Das sind also alles Agenturen und Firmen, die dann ja dort in dem Land entstehen, was natürlich ein großer Konzern nicht braucht. Der hat eine eigene Marketingagentur, der ruft seinen Flaschenhändler an und seinen Deckelhersteller und sagt, ich brauche mal 5 Millionen Flaschen, ne? Bring mir einfach nur die Lulu rüber, ich presse die aus. So. Und das bringt natürlich dem Land an sich viel weniger. Und so können ja Länder dann auch wirklich nachhaltig wachsen und da auch wirklich auch was entstehen, weil die Marketingagentur, die jetzt hier das Branding gemacht hat. Es tut mir sehr leid, liebe Zuhörer, ihr werdet das erst nächstes Jahr wahrscheinlich hier in Deutschland erleben. Dann, die können dann ja auch wieder mal andere Aufträge machen, ja, und andere coole Sachen machen. Und dann, das spiegelt dann ja auch das Land wirklich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise wieder, wenn die Leute, die dort hergekommen sind, das Produkt von A bis Z gemacht haben. Also da glaube ich fest dran, dass das nochmal ein ganz andere Energie hat, dieses Produkt.
Ich habe nochmal eine ganz andere Frage, Konstantin. Trinkst du noch gerne Saft?
100%. Ich trinke jeden Tag mindestens eine Flasche. Bei uns ist es aber auch so, dass die Getränke sind, man könnte fast sagen, wenn man es beschimpfen wollen würde, etwas wässrig. Also wir nennen es einfach sehr, sehr erfrischend und sie sind nicht so extensiv süß, was ich nicht mag bei Getränken. Das heißt, sie sind sehr ausbalanciert. Sie haben einen leckeren Geschmack, aber sie gehen auch locker runter und das macht es einfach sehr, sehr erträglich. Das heißt, ich trinke davon gerne 1 bis 2 Flaschen am Tag. Die haben auch nicht viele Kalorien und nicht viel Zucker und so. Das heißt, man kann sich davon auch wirklich einfach mehrere am Tag reinknallen. Eher so zum Hydrieren und Genießen. Und das mache ich wirklich jetzt seitdem wir auf dem Markt sind, 2016, also seit 4 Jahren, tagtäglich. Jetzt diese ganze Exportvorbereitung hat mich da natürlich so ein bisschen dehydriert. Aber jetzt mit dem Marktstart in Europa ist das auch endlich wieder möglich.
Jetzt kannst du also auch endlich wieder dein Decada hier erhalten. Ja, also ich kann das nur bestätigen. Das ist wirklich sehr erfrischend, sehr, genau, ein bisschen wässrig, ein bisschen stückig, wie so ein sehr geiler, erfrischender, super cooler Smoothie. Schmeckt das? Ein bisschen in einer größeren Flasche. Was habe ich hier? 340 Milliliter, coole Größe. Das erinnert mich auch daran, Jan, das habe ich dir doch letztes Mal mitgebracht, das kannst du auch schon hier, dieses Nukao, die Riegel auch, die einfach... Da brauchst du weniger von, die haben, das ist Schoko, aber irgendwie mit 60% weniger Zucker. Du brauchst halt viel, viel weniger von, ne? Weil du sonst denkst, oh, ich muss so eine Tafel Schokolade essen, um irgendwas zu spüren. Und da bringst du so ein Drittel Riegel und bist genauso gesättigt. Und so ähnlich stelle ich mir gerade das hier vor. Ich habe die Flasche jetzt so nebenbei weggesüppelt und das kann gut so weitergehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass mich das wirklich auch hydriert.
Wobei ich glaube ich bei deinem Vergleich mit dem Smoothie einhaken wollen würde, weil ich glaube, es ist schon was ganz anderes. Also ein Smoothie ist ja vermeintlich eher ein Ernährungsersatz, in dem man wirklich die ganze Frucht püriert und du bist ja wahrscheinlich von der Viskosität wesentlich, wesentlich dickflüssiger unterwegs und auch vom Gehalt her, als jetzt irgendwie den Saft, den ihr gerade beschreibt, der eher wirklich als Getränk daherkommt. Also da würde ich, glaube ich, schon nochmal irgendwie einen klaren Unterschied hinbringen. Welche Frucht kommt denn als nächstes, die wir noch nicht kennen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich muss jetzt natürlich strategisch überlegen, ob ich mich positioniere und anderen großen Getränkekonzernen jetzt hier einen Steilpass vorlegen will, damit sie diese leckeren Früchte importieren und uns den Launch abnehmen. Nein, wir haben tatsächlich jetzt gerade erst und was Sascha trinkt, ist tatsächlich die allererste Großabfüllung von dem Geschmack Lulupanela. Mhm. Das ist jetzt gerade brandneu rausgekommen. Das heißt, wir sind froh, dass wir jetzt endlich unser Portfolio von 3 Getränken rausgebracht haben. Und wir werden auch weitere Getränke noch launchen und auch gerne noch weitere exotische Geschmäcker. Es gibt sehr, sehr viele. Also ich könnte wirklich ein paar Früchte noch aufzählen, die sehr, sehr exotisch sind und man hier nicht kennt und sehr interessant sind. Aber wir sind noch nicht klar, wie die Reise weitergeht mit dem Getränkeportfolio.
Denkt ihr auch andersrum? Also wollt ihr auch Früchte, die in Kolumbien oder Mittel-Südamerika nicht bekannt sind, auch versaften und dann letztendlich andersrum vor Ort irgendwie integrieren?
Ist ein übertrieben witziger Ansatz. Das können wir uns auf die Flagge schreiben einfach. Wir bringen Früchte dahin, wo man sie nicht kennt. Wäre cool, habe ich echt noch nie drüber nachgedacht. So jetzt spontan könnte man das machen, ist aber, glaube ich, nicht unser Kerngebiet, weil wir halt eigentlich mit unseren gesamten Operationen dauerhaft in Kolumbien sind. Und da muss man dann auch ganz klar sagen, mit Angebot und Nachfrage, der europäische Markt, der ist halt wie so ein schwarzes Loch. Da kannst du einfach Sachen reinschmeißen und die werden dann konsumiert. Ja, und das ist andersrum natürlich ein bisschen komplizierter, weil einfach die Einkommensniveaus nochmal ganz andere sind. Das heißt, mal ebenso Sachen aus Europa nach Lateinamerika zu exportieren, dass sie dann auf Anhieb riesig anlaufen, ist deutlich schwieriger, weil die Märkte dort wirklich schwieriger sind. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt, so rum, wie wir es jetzt machen, ist es schon strategisch noch ein bisschen leichter.
Ja, ansonsten hätte ich jetzt die Beraterrechnung direkt gestellt. Aber gut, das.
Wir können ja der Kommission ausstellen.
Und ich hätte den Kontakt hergestellt zu nachhaltigen Apfelsaft-Manufakturen.
Ja, wir kennen sie alle. Wir kennen sie alle, Kinder. Wir müssen so langsam müssen auf die Uhr gucken und uns mal irgendwie gedanklich von den Saftläden dieser Welt verabschieden. Gibt es noch irgendwie so eine letzte Frage, die dir auf den Lippen brennt, Sascha?
Oh, mir brennen ganz viele Fragen auf den Lippen. Also ich würde gerne noch über nachhaltiges Fairtrade reden. Ich weiß, da habe ich mit Konsti auch schon, man hatte auch schon eine Idee, was ist denn Fairtrade, was ist denn das Next Level von Fairtrade? Und mich interessiert natürlich auch, was gesagt wurde, wenn die Hürde war, nach Kolumbien zu gehen, so gibt es ja bestimmt auch, wir sind immer noch in Europa und Deutschland und EU, gibt es sicherlich auch bestimmt die ein oder andere Hürde und wahrscheinlich sogar ein paar mehr Getränke wieder hierher zu bringen. Ich könnte so weitermachen.
Ja, vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, wenn das Ding im Markt ist, nochmal weiter zu sprechen. Irgendwie, ich habe eine letzte Frage, Konstantin. Also Zeit läuft. Würdet ihr es nochmal machen?
Ja, 100%, 110%.
Das ist doch eine sehr, sehr klare Aussage. Und
würde ich es anderen Leuten raten? Nein. Um das auch klarzustellen.
Dann ist der Wettbewerb ja auch größer. Das ist ja schlau, genau, dass du es alleine machst. Also ich meine, wäre doof, wenn alle anfangen, jetzt plötzlich Saft in Kolumbien zu pressen. Ja. Ja, ich gucke auf jeden Fall jetzt nochmal eine Folge Netflix Narcos und gucke mir mal an, wo da neben diesen ganzen anderen Plantagen auch die Obstbäume stehen, um mich dann nochmal ein bisschen von der anderen Seite zu informieren und freue mich, wenn ich irgendwann auch mal so eine Flasche in der Hand halten kann.
Hoffentlich bald.
Ja, dann vielen, vielen Dank, Konsti, für deine Zeit. Jan, auch wieder schön. Das war wieder eine coole Reise. Wir hoffen, ihr habt auch ein paar saftige Eindrücke bekommen. Und ja, wir freuen uns dann und haltet mal nächstes Jahr Ausschau. Dekada kommt nach Deutschland mit Lulu.
Vielen Dank für eure Zeit, für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Mach's gut. Ciao.